Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Wir senden live von der Buchmesse in Leipzig und ich bin jetzt im Gespräch mit Sebastian Krumbiegel. Eigentlich muss man über diesen Mann gar nichts mehr sagen. Ich erzähle Ihnen jetzt noch trotzdem was von dem Mann, was vielleicht noch nicht jeder weiß. Er hat sich mit 11 Jahren in Japan wahrscheinlich als erster Ostdeutscher einen Kassettenrekorder gekauft. Er hat sich mit 13 Jahren in einem sowjetischen Hotel zum ersten Mal besoffen, fuhr 1990 einen Käfer und er war in einem Musical mal Helmut Kohl. Alles Dinge, die man nachlesen kann in seinem neuen Band. Meine Stimme zwischen Haltung und Unterhaltung. Sebastian Krumbiegel, hallo, herzlich willkommen.
Schönen guten Morgen, hallo. So viele Leute hier, so viele schöne Gesichter, ey, schön.
Und eben als das Mikro aus war, haben Sie gesagt, keine Termine im einstelligen Uhrenbereich. Wir haben also Glück gehabt, dass Sie jetzt um 11.10 Uhr Sie noch bekommen haben.
Das ist ein Spruch von Danger Dan. Keine Termine zu einstelligen Uhrzeiten. Und das habe ich mir echt unter die Ohren geschrieben. Und ich kann mir das auch leisten und da freue ich mich drüber. Ich bin eher Nachtmensch, definitiv.
Na, früher haben Sie ja Ihre Stimme als Popsänger erhoben. Heute erheben Sie Ihre Stimme, wenn es um unbequeme Themen der Zeit geht. Wären Sie denn gerne mal wieder Popstar ab und zu für eine Weile?
Ich bin nach wie vor, wir waren gerade, also das klingt doof zu sagen, aber wir waren gerade auf einer tollen Prinzentour, 30 Jahre die Prinzen, und da konnten wir richtig schön Popstar spielen. Da hatten wir große Hallen und haben das wieder gemacht. Und ich bin natürlich in erster Linie Musiker, ich bin Sänger, ich schreibe Lieder und ich gucke mir aber eben auch an, was um mich herum passiert und schreibe auch darüber Lieder und da schließt sich dann der Kreis. Also das Buch heißt ja, meine Stimme zwischen Haltung und Unterhaltung, und für mich gehört beides zusammen. Also Haltung steckt in Unterhaltung, nicht nur im Wort, sondern auch im Wortsinn.
Wie fühlt es sich denn jetzt dann auf der Bühne zu sein? Ist das anders als vor 30 Jahren?
Naja, das Knie zwickt manchmal ein bisschen, und aber es geht. Also nein, ich bin nach wie vor, ich mache das total gern und also ich glaube, dass das das Wichtigste ist.
Fühlen Sie sich noch als Popstar, ja?
Unbedingt, ja. Aber jetzt nicht, also das ist für mich nicht essentiell. Für mich ist wichtig, Musik machen zu können, für mich ist wichtig, meine Sachen singen zu können und für mich ist wichtig, dass es einen Haufen Leute gibt, die so einen guten Geschmack haben, dass sie sich das anhören.
Aha. Applaus, Applaus, Applaus. Was treibt Sie denn heute als Musiker an? Wo suchen Sie denn nach musikalischen neuen Fährten zum Beispiel, wenn Sie jetzt nächtelang, haben Sie ja erzählt, als das Mikro aus war, bis heute Nacht wird noch komponiert bis um 3?
Ja, nach Themen suche ich natürlich immer, aber die Themen liegen ja auch auf der Straße und ich singe über das, was mich bewegt. Und musikalisch versuche ich mich auf dem Laufenden zu halten, indem ich mir viel Musik anhöre, die läuft, und habe einen Tipp gerade für alle Interessierte, Bibica, ein Künstler aus Wien, mit dem ich jetzt irgendwas auch zusammen machen werde. Da fahre ich gerade total drauf ab, weil ich beim Konzert in einem Club in Erfurt und habe dort den Altersdurchschnitt extrem nach oben getrieben. Waren wirklich nur Teenies und junge Menschen da und das ist total geile Musik. Also Wiener Musik, Bibica, merkt euch
Bibica,
das.
Okay, notieren wir uns mal. Wie hören Sie denn die alten Prinzenplatten heute?
Nicht regelmäßig, aber ich finde schon gut, dass es die gibt. Und das Schöne ist ja, dass sich die alten Songs nach wie vor Beliebtheit erfreuen und dass vor allem die Generationen nachwachsen. Und das haben wir gerade auf Tour gemerkt, dass, ja, dass Eltern ihre Kinder mitbringen, dass sogar Großeltern ihre Enkel mitbringen. Und das ist total geil, wenn du auf einmal 5-Jährige hast auf den Schultern ihrer Väter, die 30 Jahre alte Songs textsicher mitsingen und das gut finden.
Ja, und damals, den Vokalpop, den ihr damals gemacht habt, das war ja schon was sehr, sehr Neues. Wie viel Risiko war denn damals damit verbunden? Wir haben eben, als das Mikro aus war, ein bisschen davon erzählt. Annette Humpe war die Produzentin damals, die euch dann letztendlich noch den Push gegeben hat, zu sagen, nee, wollt ihr nicht lieber Popstar sein und noch ein bisschen Schippe drauf?
Ja, es war schon eher Kleinkunst, was wir gemacht haben. Wir sind zu viert aufgetreten in kleinen Clubs ohne Mikrofone, wie die Comedian Harmonists eigentlich. Und das war toll, da haben wir viel gelernt. Da hast, also wenn du kein Mikro hast in dem Club und du musst dir sozusagen durch das, was du tust, Ruhe verschaffen. Das ist, glaube ich, wirklich das Beste, die beste Lehrstunde, die du kriegen kannst. Aber Annette sagte eben dann, hey, wenn ihr Popstars werden wollt, machen wir hier Rhythmus dazu. Ja. Dann haben wir Ali Zime, unseren Trommler, dazu geholt und mit dem hat es dann funktioniert.
Eine ganz wichtige Quelle eurer Musik ist ja der Thomaner Chor. Da sind ja einige von euch gewesen und ich finde, die Kraft des Thomaner Chors und das, was ihn auszeichnet, diese Vokalkraft, die hört man ja in den Prinzensongs bis heute. Was denken Sie denn heute über die Zeit beim Chor? Sie sind ja, das kann ich ja sagen, weil es steht im Buch, aus dem Chor geflogen. Und,
aber kurz vor Schluss erst.
Kurz vor Schluss.
Ich hatte mein Abi schon, da habe ich drauf geachtet. Nein, ich habe da ganz viel gelernt. Also das ist natürlich, die Schule, die du da hast, das ist schon unbezahlbar. Du kannst das, was du als Kind lernst, kannst du bei keinem Studium lernen. Mhm. Und wir haben mit Johann Sebastian Bach Musik gelernt und auch emotional gelernt. Und ich kann das heute alles noch, ist alles noch in meinem Kopf drin. Und davon zehre ich. Und ich sage immer, Bach, die Beatles, Queen, Lindenberg und Rio Reiser sind meine Einflüsse. Und Bach bestimmt an erster Stelle.
Das ist eine gute Schule. Und haben Sie noch Kontakt zu den Thomanern heute? Was ist der Blick auf die Thomaner heute?
Ich gehe nicht zu diesen Treffen. Ich bin da nicht so in der Vergangenheit, ehrlich gesagt. Aber ich habe dem viel zu verdanken und würde niemals ein böses Wort über den Chor verlieren, auch wenn ich da, wie gesagt, kurz vor Schluss aus Disziplingründen rausgeflogen bin. Aber ich habe da ganz viel gelernt. Das ist für mich wirklich sehr wichtig und da bin ich dankbar für.
Das letzte Album der Prinzen heißt Krone der Schöpfung, vor 3 Jahren, 21 erschienen. Und da gibt es einen schönen Song, der heißt Geliebte Zukunft. Ich lese daraus, Sebastian Krumbiegel, auch wenn er sich sehr engagiert und sehr viel nachdenkt, er bleibt ein Optimist und die Zukunft ist
das Schönste. Ich versuche das und das fällt mir manchmal sehr schwer. Also wenn ich mich umgucke, was passiert, gar nicht nur bei uns, sondern weltweit, dann verliere ich manchmal die Zuversicht und möchte mich davor bewahren, weil ich möchte gerne optimistisch bleiben und ich glaube, dass uns auch gar nichts weiter übrig bleibt. Also wir sollten keine Augenwischerei betreiben. Wir haben ein paar Wahlen vor uns und da müssen wir aufpassen, was da passiert und dass wir unser Kreuz ohne Haken machen.
Ja.
Und wir müssen vorsichtig sein. Wir müssen einfach aufpassen.
Und fällt dir das manchmal schwer? Wir haben hinter der Bühne ein bisschen davon geredet, man macht das Handy an und überall nur furchtbare Nachrichten und den Optimismus. Wie bewahrt man sich denn dann?
Indem man mit Leuten redet und also ich versuche wirklich ganz viel Musik zu machen und versuche ganz viele Themen aufzugreifen, die mir wichtig sind und darüber Lieder zu schreiben. Und also wie bewahrt man sich Zuversicht? Man versucht, zuversichtlich zu bleiben. Klingt total bescheuert, aber ich weiß gar nicht, wie ich es anders erklären soll. Ich möchte gern zuversichtlich bleiben. Ich möchte gern immer wieder sagen, dass das Leben schön ist und dass wir allen Grund haben, uns zu freuen. Und dass wir nicht den ganzen Tag nur traurig vor uns hin weinen dürfen. Auch, wie gesagt, wenn wir vorsichtig sein sollten, wenn wir aufpassen müssen, was passiert. Und da kritisch bleiben müssen und da wachsam bleiben müssen. Aber das geht am besten mit Zuversicht. Das geht am besten auch mit einem gewissen Humor, mit einer Art Selbstironie oder mit guten Gedanken, mit positiven Gedanken.
Ich habe einen schönen Liedtext in Ihrem Buch gefunden, der heißt Ich glaube an die Liebe. Ich bin auf diese Zeile in Ihrem Zusammenhang, in einem anderen Zusammenhang gestoßen, haben Sie ein Interview gegeben für einen anderen ARD-Sender und da hieß es, woran glauben Sie? Und dann kam eine wunderbare Pause, ich glaube an die Liebe. Und das war so unfassbar überzeugend mit der Pause.
Sie glauben an die Liebe. Ich habe da einen Text draus gemacht, der geht, ich glaube an die Liebe und ich glaube an Gott. Ich glaube an gutes Essen und vor allem ans Kompott. Und das ist schon irgendwie, deswegen finde ich, man kann solche harten Themen oder solche schweren Themen auch leicht behandeln. Und damit erreicht man mehr, als wenn man rumeifert und missioniert. Und ich weiß, ich neige manchmal dazu und das ist mir total unangenehm, weil ich eben wirklich mir manchmal Sorgen mache, aber missionieren ist nicht gut.
Wären Sie lieber ein liebevollerer Mensch?
Die Frage heißt ja, dass ich das nicht bin.
Nee, ja.
Also ich glaube,
das wollte ich aber nicht sagen, aber also ich Sie sind natürlich einer, der die Stimme gegen viele Dinge erhebt und wenn Sie an die Liebe glauben, um die muss man dann auch wieder ein bisschen kämpfen innerlich.
Ich bin ja lieber für Sachen als gegen Sachen. Also natürlich bin ich für einen respektvollen Umgang, ich bin für ein friedliches Miteinander, für eine multikulturelle, bunte Welt. Aber natürlich bin ich gegen Nazis und gegen Antisemitismus und gegen irgendwelche Mistfinken, die das uns wegnehmen wollen. Aber es ist immer besser, dafür zu sein.
Dann glauben wir mit Ihnen an den Optimismus und an die Liebe. Ich möchte noch mal ein paar musikalische Fragen stellen. Wenn Sie jetzt noch mal 30 Jahre, es sind ja schon 33 Jahre, die Prinzen, zurückblicken, singen Sie heute besser, machen Sie heute anders Musik? Wie ist denn das?
Ich singe heute anders auf jeden Fall. Ich singe heute nicht mehr so hoch wie früher, aber ich glaube, ich singe besser als früher. Ich glaube wirklich. Ich glaube, dass ich freier singe und dass ich mir weniger Gedanken mache. Und ja, ich singe so, wie ich singe. Und ich glaube, dass die Stimme immer ein Spiegel der Seele ist. Und das ist schön, das raushängen zu lassen und das zu benutzen und damit seinen Lebensunterhalt verdienen zu können.
Sie sind ja unglaublich gut vernetzt. Es gibt wahnsinnig viele bekannte Musiker und Musikerinnen, mit denen Sie sich schon getroffen haben, mit denen Sie auch musiziert haben. Gibt es denn irgendwen, einen Helden, eine Heldin, die noch fehlt?
John Lennon und Freddie Mercury.
Ah.
Geht okay. Nicht mehr. Da
geht
muss
leider
ich noch ein
nicht
bisschen
mehr.
Warten.
Okay, unter den Lebenden.
Unter den Lebenden immer wieder. Also ich habe gerade von Bibiza erzählt. Ich habe mit Danger Dan was zusammen gemacht. Ich habe mit vielen Leuten was zusammen gemacht. Es gibt, die Welt ist spannend und bunt und man muss nur mit offenen Augen durch die Gegend rennen. Und ich plane jetzt nicht, irgendjemanden zu treffen und dem hinterher zu rennen oder irgendwas zu machen. Aber ich treffe Leute und bin, glaube ich, offen genug, mit den Leuten dann auch was zu machen und mal gucken, was passiert. Das ist ja das Schöne daran.
Wir hören jetzt mal Musik. Ein ganz neues Lied von ihm, Sebastian Krumbiegel, Nicht nochmal.
dir jetzt hier erzähle, hab ich mir nicht ausgedacht. War dabei, ich stand daneben und ich habe nichts dagegen gemacht. Das sagte meine Omi zu mir, ich war damals gerade mal 15. Sie sagte, im November 38, ich hab's ganz genau gesehen. Alles brannte und ich konnte oder wollte, was ich sah, nicht verstehen. Mein Junge, heute schäm ich mich so. Und dann haben wir zusammen geweint. Nicht nochmal! Wenn wir uns wegducken, dann wird's schlimm. Nicht nochmal! Wir wollen nicht weggucken, wir gucken hin. Genau das ist das Ding, genau das bin ich meiner Omi schuldig. Das Herz am rechten Fleck schlägt links. Wenn wir heute wieder sehen, da wird Stern ans Haus gemalt. In Berlin, wo Juden leben, was ist los? Das kann uns doch nicht egal sein. Nie wieder wollen wir einfach so tun, als ginge uns das alles nichts an. Nicht nochmal! Wenn wir uns wegducken, dann wird's schlimm. Nicht nochmal! Wir wollen nicht weggucken, wir gucken hin. Genau das ist das Ding, genau das ist, worum wir uns kümmern. Das Herz am rechten Fleck schlägt links. Das ist unser Leben, das ist unsere Straße, das ist unser Haus.
Applaus für Sebastian Krumbiegel, das ist ein neuer Song, nicht nochmal. Wir sind immerhin der zweite Sender, der ihn schon gespielt hat, der ist ganz stolz und wird Teil eines neuen Soloalbums sein.
Ja, also ich bin ja froh. Das Lied ist jetzt irgendwie 2 Monate alt und wir haben das aufgenommen in Leipzig und in Hamburg und das jetzt zu hören ist total schön. Da freue ich mich, dass das irgendwie das Licht der Welt erblickt hat und es ist immer wieder aufregend, das ist immer wieder ein gutes Gefühl.
Der Song geht auf eine Begebenheit zurück aus ihrer Kindheit, hat mit der Großmutter zu tun, hat man im Text ja schon gehört. Was war das für eine Begebenheit?
Ja, meine Großmutter Feline Fischer hat mir schon viele Türen geöffnet und hat erstmal, glaube ich sogar, sie hat sich darum gekümmert, was man als Großmutter natürlich immer leichter kann als Mutter oder als Vater, weil du nicht die direkte Verantwortung für das Kind hast. Aber meine Großmutter hat immer gesagt, wenn du das, was du machen willst, wirklich machen willst, dann mach das einfach, dann zieh das durch und dann lass dich davon nicht abbringen. Und natürlich wollten meine Eltern lieber, dass ich was Richtiges lerne und dass ich irgendwie einen akademischen Beruf ergreife. Aber am Ende hat es ja alles funktioniert. Und meiner Großmutter bin ich total dankbar. Und worüber ich gerade gesungen habe, ist wirklich eine Geschichte, die ernsthaft wahr ist. Weil sie hat mir damals erzählt, wie sie vorm Zoo hier in Leipzig stand und gesehen hat, wie alle möglichen Leute in der Straßenbahn standen und gesehen haben, die gucken irgendwo hin und gucken aber sofort wieder weg. Ja. Und da wurden die Leute in das Flussbett der Pate getrieben, jüdische Menschen, und wurden eben dann zum Bahnhof geschickt. Und meine Großmutter hat eben gesagt, ey, ich habe mich dann auch weggedreht und schäme mich heute so dafür. Und das hat gesessen bei einem 15-jährigen Bengel wie mir. Da werden irgendwelche Sachen angeknipst, die wirst du nicht mehr los.
Und das war schon eins der Ereignisse, das sie auch ein bisschen politisch geschärft hat?
Das auch, aber mein Elternhaus allgemein. Also natürlich der Herbst 89, die friedliche Revolution, das sind alles Sachen, die bei mir vor der Haustür stattfanden und die mich natürlich dann in irgendeiner Weise politisch angeknipst haben.
Sie sagen in Ihrem Buch auch, wir müssen uns um die Dinge selbst kümmern, die uns nicht passen, und wir müssen selbst uns drum kümmern, um die Welt, in der wir leben wollen. Der Einzelne sagt sich, ach, ich bin immer machtlos bei der Nachrichtenlage und bei, was sagen Sie dem Einzelnen?
Ja, wir können natürlich nicht beeinflussen, wer der nächste Präsident der Vereinigten Staaten wird, aber wir können beeinflussen, wer der nächste Ministerpräsident in Sachsen oder in Thüringen oder in Brandenburg wird. Und das können wir eben dadurch machen, indem wir uns einmischen und indem wir politisch auch interessiert sind. Und das muss jeder für sich selbst wissen und hat auch gar nichts mit dem Beruf zu tun, den er ausübt oder sie. Es ist jeder Taxifahrer, jeder Moderator, jeder Popsänger, jede Krankenschwester. Alle können sich einmischen, alle können was machen und alle können interessiert sein. Und wie gesagt, wir kümmern uns um das, was geht. Das haben wir früher nicht so gekonnt. Früher bei uns in der DDR gab es Wahlen, die waren genauso schwachsinnig wie die Wahl, die bei Putin jetzt stattgefunden hat. Und heute gibt es demokratische Wahlen. Und ich will nur, um gleich auch den Kritikern und Kritikerinnen den Wind aus den Segeln zu nehmen, natürlich gibt es heute viele Sachen, die auch nicht stimmen, die nicht funktionieren. Natürlich gibt es auch Korruption, natürlich gibt es viele Mistfinken auch in der Politik. Aber ich glaube, dass die meisten Leute, die politisch angetreten sind, mit hehren Vorstellungen angetreten sind, dass sie wirklich was verändern wollen. Die Leute, die richtig zocken wollen, die gehen in die Wirtschaft, die gehen zu BlackRock und kommen nur dann wieder in die Politik, wenn sie eine Rechnung offen haben mit einer Ex-Kanzlerin.
Sebastian Krumbiegel, wie geht man denn so mit der Verantwortung um, als öffentliche Person auch ein bisschen Vorbild zu sein?
Ich habe das eigentlich immer abgelehnt. Ich möchte keine Vorbildfunktion haben. Ich habe auch meine Abgründe und meine Leichen im Keller und ich bin auch nur ein Suchender und ein Fragender. Und ich glaube, wichtig ist, dass wir miteinander reden. Und klar habe ich jetzt eine Stimme, kann ich jetzt hier auf DLF Kultur was erzählen, was andere Leute so nicht können. Aber wir können alle miteinander reden und können und sollten alle miteinander reden. Und das ist ja das, was wir vielleicht auch ein bisschen verlernt haben. Auch durch die Pandemie, die hat uns auseinandergetrieben. Das haben wir in der Band gemerkt. Das haben, glaube ich, alle in ihren Familien gemerkt, in ihren Freundeskreisen. Wir müssen miteinander reden. Und wir müssen auch mit den Leuten reden, die eine andere Meinung haben. Es gibt nur eben rote Linien, die nicht überschritten werden dürfen. Und das ist eben, ich rede mit keinem Holocaust-Leugner. Ich rede mit keinem homophoben... mit keinem homophoben Menschen. Ich rede nicht mit Leuten, die sagen, Schwulsein ist eine Krankheit, weil das ist Quatsch und das wissen die Leute eigentlich selbst. Ich rede aber mit allen Leuten, die eine andere Meinung haben als ich und die in irgendeiner Weise demokratisch sich durch die Gegend bewegen. Und auch mit konservativen Leuten, auch mit stinkkonservativen Leuten, auch mit Leuten, also ich rede mit Michael Kretschmer, mit unserem Ministerpräsidenten, der wirklich ein sehr extrem konservativer Mensch ist, aber wir können uns austauschen und wissen, wir haben teilweise unterschiedliche Ansichten und lernen da vielleicht voneinander. Also ich lerne auf jeden Fall von ihm. Ob er von mir lernt, weiß ich nicht, aber wir können uns austauschen. Ich habe da überhaupt kein schlechtes Gefühl bei.
Was mir sehr gefallen hat in Ihrem Buch, Sie sprechen viel vom Zweifel. Also Zweifel am eigenen Glauben, Zweifel am eigenen Pazifismus, der Ukraine-Krieg. Und ich habe gelernt, der Zweifel, den man immer so gerne wegdrängen möchte, bei Ihnen ist es eher ein Freund, der auch ins Leben gekommen ist. Also Zweifel als Freund, als Korrektiv?
Als Motor. Ich glaube, ein Zweifel kann durchaus ein Motor sein. Und gerade, weil Sie es angesprochen haben, Ukraine-Krieg, ich habe immer gedacht, ich bin ein Pazifist. Und ich bin garantiert tief im Herzen auch ein Pazifist. Ich war 1,5 Jahre bei der fucking Nationalen Volksarmee. Und das war für mich eine Zeit, die wirklich verloren war und die sinnlos war. Und ich war immer der Meinung, wir brauchen keine Armee, wir brauchen den ganzen Schwachsinn nicht. Scheinbar brauchen wir ihn doch, weil wir Dinge verteidigen müssen, die angegriffen werden von Leuten, die diese Dinge abschaffen wollen. Und Waffenlieferungen, ja und nein, in die Ukraine. Natürlich ist das Argument richtig, Waffen bringen immer Tod. Aber es gibt eben auch Argumente, die sagen, hey, Waffen können auch Leben retten. Und wenn ein Panzer eine Drohne abschießt, die auf Kiew stürzen soll, dann rettet er damit Leben. Und ich will mich gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich sage nur, es ist alles schwierig, ich habe da keine Antworten drauf. Aber ich weiß, wir müssen drüber reden und müssen uns da einmischen und können das nicht Leuten überlassen, die das dann so entscheiden.
Vielleicht noch kurz zum Schluss. Ein Thema wird auch gestreift in diesem Buch, das Verhältnis zum Glauben. Sie sind bei den Thomanern ja rausgeflogen, haben Sie erzählt. Wie hat sich das, und sind auch aus der Kirche ausgetreten, darüber reden Sie auch. Wie hat sich das Verhältnis zum Glauben verändert für Sie?
Es verändert sich permanent. Und gerade verändert sich das wieder, weil ich muss ehrlich sagen, ich hatte eine Zeit lang immer so ein bisschen halb hämisch darauf reagiert, wenn die Meldung kam, dass jetzt mittlerweile mehr Leute konfessionslos sind als in der Kirche. Und die Taz hat damals irgendwie nach irgendeinem Pädophilskandal in der katholischen Kirche ein großes Kirchenaustrittsformular auf die Titelseite gedruckt. Das habe ich total gefeiert. Mittlerweile sehe ich das auch wieder ein bisschen anders, weil ich denke, dass Glaube und auch Kirche auch gute Dinge tun können. Und ehe sich die Leute in irgendwelche Telegram-Gruppen verabschieden und mit irgendwelchen verschwörungsideologischen Dingen beschäftigen, sollen sie doch lieber an ihren Gott glauben. Solange sie niemand anderem sagen, hey, mein Gott ist auch besser als deiner. Also am Ende ist Glaube was Gutes und woran du auch glaubst, hey, unterstützt das. Du darfst nur nicht an irgendwelchen Schwachsinn glauben.
Lohnenswerte Lektüre. Sebastian Krumbiegel, meine Stimme zwischen Haltung und Unterhaltung im Ventilverlag, 200 Seiten für 20 Euro.
Lest euch das durch, Leute. Total gutes Buch.
Lieben Dank für den Besuch.
Ja, yeah. Hey, danke schön.